Macht der Geschichten, euer Podcast für Business Storytelling und Story Marketing. Präsentiert von Story Art Business. Erzählt von Franziska Hirschelmann und Manuela Kahle. Ja, liebe Manuela, genieß noch einmal unsere Titelmusik. Es ist möglicherweise die letzte Podcast-Folge mit diesem Titel. Warum? Wir haben Marilyn Manson ausgewählt mit dem Titel This is a New Shit. Treffend, wie wir finden. Weit weniger treffend scheinen aber die aktuellen Missbrauchsvorwürfe gegen den Künstler zu sein. Aktuell stellt sich für uns dabei ganz klar die Frage, ist der Künstler samt Titel noch vertretbar? Oder kann man möglicherweise das Werk vom Künstler trennen und wir sagen, guter Titel, die Musik bleibt und wir klammern Manson dabei einfach aus. Wie auch immer wir diese Frage in den kommenden 25 Minuten beantworten werden, stricken wir den Rahmen etwas größer und übertragen wir die Manson-Thematik auf den Business-Bereich. Ist es durchaus diskussionswürdig zu fragen, kann man das Unternehmen und das Produkt vom Unternehmer bzw. vom Gesicht des Unternehmens trennen? Aber jetzt bleiben wir erstmal bei Manson, liebe Manuela. Wie ist dein Eindruck?
Ja, zunächst stellt sich wohl auch erstmal die Frage, warum überhaupt Musik von Manson? Und wir haben natürlich etwas gesucht, was uns Freude macht, was für uns passt, was wir möchten. Und ich habe damals einen Freund gefragt, der ziemlich musikaffin ist und viel hört. Wir suchen eine Musik für den Podcast. Sie soll aufrütteln, außergewöhnlich sein, immer wieder überraschend, vor allem aber auch extravagant und soll Klasse haben. Und die Antwort, die sofort kam, war Manson und meine war ja, genau. Und dann sind wir ziemlich schnell auf diesen Titel gekommen. Und ja, wir finden die Musik richtig gut. Und damit haben wir natürlich nun ein Problem. Wie gehen wir damit um?
Und damit stecken wir echt in einem Dilemma. Marilyn Manson ist ja definitiv jemand, bei dem Skandale erwartet werden, sie im Grunde ja fast erwünscht sind. Für unsere Zwecke sollten wir uns allerdings wirklich fragen, ob das Gesamtkunstwerk Manson noch dienlich ist.
Ja, um das wirklich zu klären und auch in unseren Kontext zu stellen, denke ich, ist es notwendig, dass wir einfach nochmal schauen, wer ist denn eigentlich Marilyn Manson? Die Band, oft als Rockband bezeichnet, Marilyn Manson gibt es seit 1989. Das heißt, seit über 30 Jahren ist Marilyn Manson als Musiker mit Höhen und Tiefen natürlich, aber im Grunde erfolgreich und sehr erfolgreich. Was viele nicht wissen, er ist nicht nur als Musiker erfolgreich, er ist auch als Schauspieler sehr viel unterwegs. Er ist Maler, er malt viel in Wasserfarben und Acryl, hat auch schon Ausstellungen hier in Österreich gehabt, in Wien. Und auch in Dornbirn, wer seine Malerei kennt, die ist ähnlich verstörend wie er als Mensch. Ist auch erfolgreich, also seine Bilder werden wirklich für 100.000 auch verkauft. Also auch da, ja, erfolgreich. Er kreiert den eigenen Schnaps etc. Mit anderen Worten, Marilyn Manson ist ein Unternehmen. Als Person ein Unternehmen. Und von Beginn an hat er natürlich auf Provokation gesetzt. Schon der Name Marilyn Manson setzt sich zusammen aus den Namen Marilyn Monroe und Charles Manson, also der Beauty and the Beast quasi, die schöne Marilyn Monroe und Charles Manson, der Killer. Und sollte natürlich auch von Beginn an dieses Gute und Böse in sich verkörpern. Und natürlich geht das Konzept von Beginn oder zielt das Konzept von Beginn an auf Darstellen von Extremen, auf Provokation. Und wie du schon gesagt hast, genau das erwarten wir mittlerweile auch von ihm. Und er tut das natürlich in einer Art und Weise, die immer ein bisschen extravaganter ist, als das andere tun. Und er macht das mit einer Klasse, die man selten findet. Und,
aber auch grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig, würde ich sagen.
Genau, also er geht an die Grenzen, er lotet das aus, aber natürlich ist er auch als, er nimmt sich ja als Person mit rein, das heißt, er ist eigentlich sein Produkt und er ist ein lebendes Kunstwerk. Und wenn man ihn fragt, das, man findet das in Interviews, ob er zu Hause auch so rumläuft, wie er das tut, ja, das tut er. Also er schiebt die Grenzen dessen, was ich nach außen trage und was ich selbst bin, wirklich sehr weit hinaus und trägt diese Figur auch sehr weit in das Privatleben mit rein, was gerade für unseren Zusammenhang, denke ich, auch wichtig ist. Und er macht ja noch etwas. Ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Er ist in Ohio geboren. Ohio gehört zum sogenannten Rusty Belt oder Rust Belt. Also das ist das größte Industriegebiet Amerikas. Und in den 60er Jahren ist die Stahlindustrie dort untergegangen, deshalb Rost. Und über 60% Arbeitslosigkeit. Das heißt, er kommt auch aus einem Umfeld, das sehr prägend war. Und er ist nicht nur der Provokant sozusagen, sondern er ist auch jemand, der uns den Spiegel vorhält. Oder besser gesagt, der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhält. Auch der Bigotterie in Amerika den Spiegel vorhält. Also er verbindet hier einmal Provokation, auch in Themen, die Grenzbereiche sind. Also Horror, Gewalt, Sex, Satanismus. Also er verstört uns und er will verstören und wir gruseln uns natürlich auch wohlig, solange wir wissen, es ist nur eine Kunstfigur.
Das und scheint jetzt aber plötzlich nicht mehr allein so zu sein, denn es stehen ganz harte Vorwürfe im Raum, nämlich dieser schon benannte Missbrauchsskandal. Manson selbst hat ja diese Vorwürfe gegen ihn dementiert und am 2. Februar, glaube ich, auf Instagram dazu Stellung genommen. Und ich würde es jetzt einfach mal frei übersetzen. Er schreibt dort, dass seine Kunst und sein Leben schon lange Magnete für Kontroversen seien. Und die jüngsten Behauptungen gegen ihn aber schreckliche Verfälschungen der Realität seien. Und die intimen Beziehungen beruhten immer auf völligem Konsens mit gleichgesinnten Partnern. Man muss jetzt sagen, der Ausgangspunkt Mansons ist natürlich schon grundsätzlich ein recht skandalöser. Aber der aktuelle Missbrauchsskandal zeigt aus meiner Sicht, dass auch durchaus, seien sie jetzt richtig oder falsch, Marilyn Manson Grenzen überschreiten kann und offensichtlich auch über viele Jahre diese Grenzen überschritten hat. Das fällt ihm jetzt irgendwie auf die Füße, ob er verurteilt wird oder nicht. Das können wir jetzt natürlich aus aktueller Sicht nicht sagen, aber es gibt auch in der Öffentlichkeit ja starke Statements dazu, denn seine Plattenfirma und auch die Produktionsfirmen haben sich ja von ihm getrennt. Und das ist für das Unternehmen Manson, was ja auch viel, viel Geld für diese Produktionsfirmen, viel, viel Geld für seine Plattenfirma bringt ja auch ein starkes Statement. Aus meiner Sicht ist es jetzt natürlich auch so, wenn wir jetzt den Namen Marilyn Manson hören, ist die Assoziation zu ihm eine völlig andere. Im ersten Moment steht nicht mehr allein seine Musik im Vordergrund, sondern durch diesen aktuellen medialen Diskurs steht dieser Missbrauchsvorwurf an oberster Stelle. An diesem kommt man jedenfalls nicht mehr vorbei. Es ist die Frage, Zeit kann ja vieles legitimieren. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, möglicherweise ändert sich das auch wieder, aber das bleibt abzuwarten. Denn Missbrauch ist ja nun auch wirklich kein Kavaliersdelikt und das gilt nicht allein nur für die Skandalnudeln Marilyn Manson, sondern ist auf, denke ich, alle Bereiche übertragbar, zum Beispiel auch den Unternehmensbereich.
Ja, ich denke, wie ich es schon versucht habe anzudeuten, wir befinden uns ja mit Marilyn Manson mitten im Unternehmensbereich, weil Marilyn Manson ist ein Unternehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann ist eine Person repräsentativ für das Unternehmen? Und ich bin mir nicht sicher, ob wirklich jetzt, natürlich rückt der Skandal in den Fokus, aber grundsätzlich stellt sich die Frage, wir erwarten von ihm, in Grenzbereichen zu agieren. Wir erwarten von ihm genau dieses Bild, was er seit vielen Jahren nach außen trägt. Und natürlich ist es nicht rechtens, wenn dieser Missbrauch bestätigt wird, ist das, ja, muss es Folgen haben. Aber wenn wir das auf dem Unternehmensbereich übertragen, stellt sich ja die Frage, wann ist die private Handlungsweise eines Unternehmers oder eines Mitarbeiters nicht mehr tragbar für das, was das Unternehmen nach außen trägt, nämlich das Leitbild, die Philosophie, das Produkt. Und natürlich muss ein Unternehmer oder auch ein Mitarbeiter ein Stück weit diese Dinge mittragen. Das heißt, um es mal an Beispielen festzumachen, wenn ich einen Sexshop habe und Sexspielzeug vertreibe, sollte ich diese Produkte auch kennen. Ich sollte sie im Idealfall auch anwenden und mit Begeisterung nach außen tragen. Habe ich einen Laden, der Fairtrade oder Ökoprodukte produziert oder verkauft, ist es unschön, wenn ich mit einem dicken SUV durch die Gegend fahre. Also das Unternehmen steht für etwas und natürlich sollte ich als Unternehmer da zu 100% dahinter stehen und auch als Mitarbeiter natürlich mich mit diesem identifizieren können. Und natürlich können wir uns nicht dauerhaft verstellen, aber wenn ich das nicht kann, bin ich schlicht in einem Unternehmen vielleicht auch nicht richtig. Also ich denke, in einem gewissen Rahmen müssen wir uns in das Unternehmen oder in die Unternehmensphilosophie, das Leitbild auch einfügen.
Ich glaube, das hat ganz viel mit der Ausgangsposition zu tun, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Fairtrade-Laden eröffnen, aus meiner eigenen Motivation heraus, ne? Dann ist es eine andere Ausgangssituation, wenn ich das lebe, als wenn ich als Manager in einer großen Firma eingesetzt werde, möglicherweise auch andere Faktoren für die Positionierung in diesem Unternehmen eine Rolle spielen, was ich ja selbst nicht aufgebaut habe, ne? Wo jetzt gerade mein Herzblut nicht drin steckt, was vielleicht auch nicht unter meinem Wertekontext aufgewachsen ist. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch durchaus schwieriger, wobei ich da auch sagen muss, das bedingt ja auch so ein bisschen einander. Ein Unternehmensskandal, der jetzt nicht mit einer Einzelperson zu tun hat, kann ja auch das Privatleben eines Menschen durchaus die Privatperson beeinflussen, obwohl diese mit diesem Skandal an sich, mit diesen Entscheidungsprozessen, ja gar nicht so viel zu tun hat.
Ja gut, aber wir sind natürlich hier wir kommen aus der Ausgangssituation, uns zu fragen, können wir zum Beispiel mit dieser Titelmusik noch nach draußen gehen? Mhm. Also wir müssen uns ja als Unternehmen positionieren. Und das muss auch ein Geschäftsführer, das muss auch ein Mitarbeiter. Natürlich darf ich als Person noch authentisch bleiben, aber Authentizität ist ja ein Eigending. Wir werden als authentisch wahrgenommen, nicht wenn wir einfach machen, was wir wollen, sondern Authentizität funktioniert nur in einem vorgegebenen Rahmen. Also wir dürfen uns in einem Rahmen relativ frei bewegen, aber wir dürfen nicht machen, was wir wollen. Also das ist nicht authentisch. Und ich denke auch, wenn ich mich als Mitarbeiter oder als Geschäftsführer in so ein Unternehmen begebe, muss ich mit einer gewissen, dem Unternehmen dienlichen Art und Weise nach außen treten. Und tue ich das nicht, habe sowohl ich ein Problem als auch das Unternehmen.
Ja, nun nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich zu einem Skandal von öffentlichem Interesse. Skandalgeschichten haben ja grundsätzlich immer Potenzial, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen, da sie häufig von medialem Interesse sind. Denn im Grunde lieben wir sie ja alle. Und es schwingt dabei aber immer die Gefahr mit, dass diese Skandalgeschichten rund um eine Person, rund um ein Unternehmen eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Und das ist eben nicht steuerbar und das ist aus meiner Sicht bei Skandalgeschichten auch immer das Gefährliche.
Ja, können Skandalgeschichten dem Unternehmen auch dienlich sein? Die Forschung beschäftigt sich natürlich mit solchen Dingen, das ist ja auch hochspannend. Und im Grunde sagt besagte Forschung nein. Es ist selten dienlich für ein Unternehmen, eine Skandalgeschichte zu haben. Nun kennt man den wunderbaren Ausspruch von Harald Juhnke: Es ist scheißegal, was über dich berichtet wird, Hauptsache dein Name ist richtig geschrieben. Das mag in der einen oder anderen Weise richtig sein, aber im Grunde ist es nicht so. Es gibt einige wenige Unternehmen, die mit sozusagen Marketing im Skandalbereich arbeiten. Eine Firma, die mir bekannt ist, ist Benetton und das schon seit vielen Jahren, die mit den Bildkampagnen ihres Starfotografen Oliviero Toscani seit 1983 immer wieder mit Mega-Fotos aufwarten, die sehr gesellschaftskritisch auch sind. Also wir haben Sterbende auf den Fotos, wir haben AIDS-Kranke, blutige Klamotten von Soldaten, Boat People, also das Spektrum ist ja, seit über 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, ist sehr groß. Und da bewegt man sich natürlich sehr an einer Grenze. Und ich finde es auch sehr fragwürdig, ob man ja gesellschaftskritisch sein darf, um eigentlich einfach seine Klamotten zu verkaufen und einen Reibach machen zu können. Ne? Also ist natürlich auch die Frage, ist das okay, ist das nicht okay? Und man kann schwer einschätzen, wie die Medien auf sowas reagieren. Und die Rolle der Medien, gerade in Bezug auf Skandalgeschichten in Unternehmen, sind, finde ich, sehr schwer einzuschätzen und spielen eine immer größere und wichtigere Rolle, gerade heute im Social-Media-Bereich auch, wo alles viel schneller und viel breiter auch nach außen getragen wird.
Der Ausspruch von Harald Junke, der kommt, finde ich, auch dem Ausspruch Bad Publicity is better than no publicity sehr, sehr nah. Im Prinzip bezeichnet das ja genau das Gleiche. Und die Frage, kann schlechte PR wirklich gut für ein Unternehmen sein? Ich glaube, da muss man sehr, sehr stark differenzieren. Und ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht, die unterschiedliche Branchen betreffen. Einzelpersonen in sehr unterschiedlichen Branchen. Das wäre einmal der Fall Kardashian, Kim Kardashian, mittlerweile hier ja auch sehr bekannt, hat ja mal ein Porno gedreht, der an die Öffentlichkeit geraten ist. Und das war damals ein riesengroßes Drama. Sie stand damals noch am Anfang ihrer Karriere. Mittlerweile ist ja der Kardashian-Clan ja ein millionenschwerer Konzern. Offenbar hat es ihnen nicht geschadet. Ja, also das Drama war wirklich real damals, aber heute geht es denen allen gut. Gerade ist eine Scheidung in aller Munde, auch ein Skandal. Scheidungsgeschichten. Ein Beispiel, wo es allerdings mit dem Skandal nach hinten losging, ist der Skandal um Christoph Daum aus dem Jahre 2000, der ehemalige Leverkusen-Coach, hat sich ja mit dem Konsum von Drogen, von Kokain damals selbst ins Ausgeschossen. Und er sollte damals Bundestrainer werden, das hat natürlich nicht geklappt und er ist dann untergetaucht und verließ Bayer Leverkusen und hat, glaube ich, seitdem in Deutschland kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Mittlerweile hat er sich, glaube ich, wurde er rehabilitiert. Jedoch, ja, Bundestrainer, wir suchen ja aktuell wieder einen, ne?
So ist es.
Aber Christoph Daum wird es mit Sicherheit nicht.
Nein, das wird er nicht. Ja, es gibt immer wieder auch Beispiele, auch in anderen Branchen, dass Skandale dienlich sein können. Ich erinnere mich an einen Skandal von Johnson & Johnson, die Listerine, dieses Mundwasser, eine ganz schlechte Presse hatte und falsch, also mit falschen Angaben beworben wurde und Johnson & Johnson haben korrigierende Anzeigen platziert, aber die so geschickt platziert, dass am Ende das Vertrauen in das Produkt größer war als zuvor. Also das ist auch möglich. Und es gibt auch ein Beispiel, zum Beispiel über ein Blutgerinnungsmedikament von Böhringer. Und das in die Schlagzeilen kam wegen massiven Nebenwirkungen. Und Böhringer hat so reagiert, dass es die Nebenwirkungen des eigenen Medikaments mit denen anderer verglichen hat und plötzlich als bestes Medikament dastand als vorher. Also es kann funktionieren, es ist selten der Fall und es funktioniert genau dann, wenn ich als Unternehmen auch adäquat reagiere. Das heißt, der Tipp ist auch in der Regel, wenn man nach Tipps für dieses Szenario sucht, nicht verhalten Sie sich richtig, sondern seien Sie gefasst auf den Skandal und bauen Sie vor und reagieren Sie auf keinen Fall kopflos, sondern sehr klar und möglichst mit einer Strategie.
Ja, ich glaube, es ist nicht gut, in solchen Momenten impulsiv und emotional zu sein, obwohl wir ja mit Emotionalität im Storytelling arbeiten. Aber selbst bei Skandalgeschichten lohnt es sich wahrscheinlich, eine gute Story zu bauen und diese strukturiert. Worüber ich mir noch Gedanken gemacht habe, wenn wir Skandale von medialem Interesse anschauen, ist es häufig nicht die Rechtsprechung, die über die Wahrnehmung und die Bewertung dieses Skandals in der breiten Öffentlichkeit ausschlaggebend ist, sondern es ist vielmehr die Moral, die verbreitete Moral in der Kultur, in der Gesellschaft. Und eine Riesenfrage ist natürlich auch immer, wer ist der Geschädigte? Wir hatten ja beim letzten Podcast Wolfgang Beltraki auch eine wunderbare Skandalgeschichte. Der Geschädigte war der millionenschwere Kunstmarkt und da ist das Mitleid natürlich recht gering. Das heißt, der Geschädigte konnte, wir haben damals gesagt, wie der Phönix aus der Asche auferstehen und gestärkt aus diesem Skandal herausgehen. Ich habe hier nochmal so drei Punkte, die ich, glaube ich, im Rahmen von Skandalgeschichten ganz wichtig finde, auch im Hinblick für die Konsumenten, für die Rezipienten, für uns als Menschen. Ne? Also wenn wir einen Skandal vor uns haben, ein Produkt oder ein Unternehmen, ploppt mit einem riesengroßen Skandal auf, dann ist immer die Frage, büßt das Unternehmen, die Person, der Kopf des Unternehmens, das Gesicht des Unternehmens dabei an Glaubwürdigkeit ein, an Qualität oder büßt er an Vertrauen ein? Und das sind, glaube ich, so drei Punkte, die schlussendlich gar nicht gehen und die auch längerfristig dem Unternehmen schaden können. Ich glaube, das sind drei ganz essentielle Punkte, wo man vielleicht Skandale auch mit bewerten kann.
Vertrauen, Qualität und Glaubwürdigkeit sind natürlich, hast du recht, essentielle Punkte. Ich denke allerdings, dass die Sichtweise, ob wir etwas als glaubwürdig empfinden, ob wir in etwas Vertrauen haben, gerade auch bei so Skandalgeschichten, sehr, sehr von den Medien abhängt und wie Medien Dinge nach außen bringen. Und man kann schwer einschätzen, wie Medien Dinge bewerten oder in welche Richtung sie mit der Berichterstattung gehen. Und da stelle ich immer wieder auch fest, dass die Rolle der Gesellschaft, die du ja auch angesprochen hast, die Meinung der Gesellschaft, die sich oft sehr von dem, was Rechtsprechung ist, nochmal unterscheidet, auch oft eine Doppelmoral ist. Und wenn wir nochmal ganz kurz auch auf Marilyn Manson zurückkommen, der einen Skandal, der ihn betroffen hat und der eine Weile schon zurückliegt, war dieses Massaker in der Schule in Littleton. Und Michael Moore hat ja in seiner Dokumentation Bowling for Columbine, die ist 2002 herausgekommen, ist auch Oscar prämiert und hat viele Preise bekommen, hat Manson interviewt, weil die Gesellschaft damals Manson, der Band, der Rockband, die Schuld gegeben hat an dem Massaker, weil die Jugendlichen, die Urheber des Massakers waren, Manson gehört haben. Und Manson hat in diesem Interview sehr ruhig und sehr klar die Sichtweise, die verquere, kann man fast sagen, Sichtweise der Gesellschaft klar gemacht, das Fehlverhalten ihrer Jugend einer Rockband in die Schuhe schiebt, anstatt selber zu hinterfragen, was haben wir falsch gemacht, und so den einfachsten Weg geht, also dass das unter auch ein Armutszeugnis der Gesellschaft ist. Das heißt, Gesellschaft und die Meinung der Gesellschaft und damit natürlich auch die Rolle für den Skandal ist ebenso wenig oder nur bedingt berechenbar wie die Medien, und die beiden Dinge gehen oft einher. Und das macht es nochmal doppelt schwierig zu beurteilen, ob ein Skandal dienlich sein kann oder nicht, ob das Vertrauen geschädigt ist oder nicht. Das ist wirklich der Umgang dessen mit der Sache.
Ja, und auch wir beide sind ja im Grunde genommen jetzt gezwungen, mit einem Skandal umzugehen. Nämlich, wir müssen uns entscheiden, ob wir die Musik von Manson behalten wollen oder nicht. Ich weiß, dein Herz schlägt eigentlich für Marilyn Manson. Nichtsdestotrotz, ich bin der Ansicht, die Musik muss raus, liebe Manuela.
Ja, ich gebe dir recht. Ich würde das ähnlich sehen. Nichtsdestotrotz möchte ich schon noch etwas dazu sagen. Ja, je länger ich mich mit Marilyn Manson oder Brian Warner, ich merke schon, dass ich sogar in die persönlichen Namen übergehe, je mehr ich mich mit ihm, seiner Geschichte, mit dem, was er sagt, beschäftige, umso schwerer fällt es mir, ihn loszulassen, weil ich ihn auch als in Interviews, in Dingen, die ich über ihn lese, in Statements über ihn feststelle, ja, er ist der Skandalschocker, aber er ist auch ein wirklich besonderer Mensch, scheint mir. Ein sehr schauender, ja, hinschauender Mensch. Auch ein sehr reflektierender Mensch. Und für mich ist es unheimlich schade, im Moment zu sehen, die Anschuldigungen an ihn, die ja, so schaut es im Moment aus, wirklich, ja, schwer von der Hand zu weisen sind und immer mehr werden. Und ich finde es sehr schade, dass ein Mensch, der sämtliche Möglichkeiten des Ausdrucks, mit Dingen umzugehen, den eigenen Dingen, aber auch beobachteten Dingen, nutzen kann, für sich nutzen kann. Sprich, er hat die Musik. Er hat sich selbst als Kunst- und Ausdrucksfigur. Er malt wunderbare Aquarelle, auch verstörend, aber auch ganz wunderbar mitunter. Er kann schreiben, wenn man seine ganz frühen Texte anschaut, seine Kurzgeschichten, Gedichte, hätte er das weiterverfolgt, würde ich sagen, wäre er ähnlich erfolgreich auch mit seinen Texten. Er ist Katzenliebhaber. Es gibt ganz wunderbare Fotos mit Katzen. Nein, was ich einfach sagen will, er hat ein großes Repertoire des Ausdrucks, mit Problematiken umzugehen. Also er hätte es nicht nötig, in Missbrauch und in Gewalt zu gehen und in Manipulation.
Und vor allem darin unterzugehen, wie es jetzt scheint.
Genau. Und ich habe auch ein wunderbares Statement von Max Raabe gehört. Max Raabe und das Palastorchester, die auf seiner ersten Hochzeit gespielt haben. Und der sagte auch, dass hinter dieser, ja, wenn man hinter die Fassade schaut, ein sehr feinsinniger Mensch zu entdecken ist. Und den Eindruck habe ich auch, je mehr ich mich mit ihm beschäftige. Nichtsdestotrotz weiß man leider auch, bei häuslicher Gewalt, und dessen ist er ja im Moment angeklagt, hat oft der Ausdruck oder der Mensch, den man nach außen sieht, wenig zu tun mit dem, was zu Hause los ist. Um noch einmal Alice Cooper zu zitieren, was hinter Schlafzimmertüren los ist, kann man oft nicht sehen. Und das ist für mich in der Tat schwer auszuhalten, dieses Potenzial nicht zu nutzen, um diese dunkle Seite in sich, die wir ja alle haben, in den Griff zu kriegen. Und ich hoffe für mich sehr, dass die Anschuldigungen zurückgewiesen werden, aber es schaut im Moment nicht danach aus. Und ich würde auch sagen, wir müssen die Musik rausnehmen. Sollte sich herausstellen, dass das alles nicht rechtens ist oder dass er quasi unschuldig ist, wäre ich auch gerne bereit, ihn wieder aufzunehmen in unserem Podcast als Musik.
Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich möchte noch abschließend ganz kurz wirklich an etwas anknüpfen, was du gesagt hast. In uns allen steckt ja irgendwie etwas Böses. Und ich glaube, genau das ist es auch, was uns fasziniert an Geschichten, in denen das Böse eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das fasziniert uns so lange und das konsumieren wir so lange, bis es uns selbst betrifft. Mhm. Ja, und dann hat es plötzlich ja einen ganz anderen Stellenwert. Und Ich versuche im Gegensatz zu dir relativ emotionslos an das Thema Marilyn Manson heranzutreten. Und ich sage ganz einfach, Marilyn Manson muss raus. Und vielleicht, wenn die Vorwürfe wirklich nicht stimmen, ja, er nicht verurteilt wird, dann können wir nochmal diskutieren. Ja?
Einverstanden.
Einverstanden?
Einverstanden.
Gut, dann würde ich sagen, genießen wir jetzt nochmal den Abspann. Mhm. Es ist erstmal das letzte Mal.
Mit Marilyn Manson, nicht mit uns. Wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.
Das Thema müssen wir noch diskutieren.
Das Thema diskutieren wir noch. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit.
Und bis bald.
Ja, bis bald.
Macht's gut. Ich konnte sie noch nie leiden.
Nee, das glaubst du nicht. Es kommt raus. Vergiss es.
Das bleibt drin.
Nee.
Ich konnte sie wirklich noch nie leiden.